Normalerweise sagt man ja, eine Predigt soll Fragen beantworten, ne? Soll Antworten liefern. Das weiß ich nicht, ob das die Predigt heute macht. Vielleicht wird sie auch ein paar mehr Fragen aufwerfen. Weil es um ein Thema geht, da bin ich selber am Suchen. Wisst ihr, es gibt ja so Themen, da ist man schon irgendwie weiter und hat das Gefühl, ne, so dass, da kann man mal richtig was drüber sagen, weil man es weiß, aufgrund der Erfahrung. Und dann gibt es andere Themen, die locken einen mehr, als dass man schon drin ist. Oder wo man merkt, ah, da ist noch so vieles, was ich gerne wüsste. Aber ich hab's noch nicht. Und das ist heute so ein Thema. Es geht um das Thema der Kraft Gottes. Das Thema beschäftigt mich schon ein paar Monate. Und zwar aus folgendem Grund. Wenn man sich mit Jesus beschäftigt, wie soll ich das sagen, dann konnte man die Kraft Gottes sehen und erleben und spüren. Das war überhaupt keine Frage. Da kamen Blinde zu ihm und die wurden geheilt. War das so? Ja, das war so. Ne? Der Taube kam und die konnten wieder hören. Wenn Menschen mit Fragen zu ihm kamen, dann musste er nicht irgendwie sagen, ja, mal überlegen und mal googeln, so, ne? Sondern irgendwie, ne? Ich habe neulich übrigens einen schönen Spruch gehört, denken ist krasser als googeln. Der wusste das. Unglaublich. Und die Menschen spürten das. So, also da gibt es diese Geschichte, da ist eine Frau über Jahrzehnte krank mit einer ganz schlimmen Krankheit. Sie hat so Blutfluss, nannte man das damals. Hat also eine Dauerregel. Und das war total, und es heißt, sie hat schon all ihr Geld, all ihre Habe für Ärzte ausgegeben. Also was für eine Not. Und in ihrer Not kommt sie zu Jesus, aber sie schämt sich auch dafür, auch für ihre Krankheit. Und in der Menschenmenge, Jesus in der Menschenmenge, berührt sie nur sein Gewand. Und dann heißt es, in dem Moment spürte Jesus, wie Kraft von ihm ausging. Kraft ging von ihm aus. Er spürte Kraftfluss durch seinen Körper, durch seine Kleidung hindurch. So. Also das habe ich begriffen. Das ist nicht mal mein Problem, dass bei Jesus Kraft ist. Das ist nicht mal mein Problem. Das weiß ich. Ich weiß auch irgendwie, dass seine Kraft nicht was mit meiner Kraft zu tun hat. Das weiß ich auch. Da heißt es hier 2. Korinther 12 ganz bekannt, dass irgendwie je schwächer wir sind, desto mehr nimmt seine Kraft in uns zu. Das weiß ich. Müsst ihr mir nicht erklären. Das habe ich begriffen. Nicht ich muss Kraft haben, um Gottes Kraft zu spüren. Das könnte man ja vielleicht mal erst denken. Sondern, dass Gottes Kraft etwas ist, was in meiner Schwachheit gerade deutlich werden kann, zu anderen rüberfließen kann. Ich habe zum Beispiel immer gedacht, wenn ich für Kranke mal bete, muss ich erst die Kraft Gottes spüren. Also mir muss heiß und kalt werden und dann lege ich denen die Hände auf und bete für sie. Ich habe nie so erlebt. Und da hat mir einer neulich mal gesagt, ist doch ganz einfach. Du musst doch nicht die Kraft Gottes erleben, sondern für den du betest, der muss die Kraft Gottes erleben. Das ist sowas von simpel. Aber ich bin 50 Jahre nicht auf den Dreh gekommen. Also das weiß ich, dass das nichts mit meiner Kraft zu tun hat, sondern mit der Kraft. Da müsst ihr mir nicht, das weiß ich. Ich weiß auch, dass Gottes Kraft jetzt nichts mit Reichtum, Gesundheit und Schönheit zu tun hat. Müsst ihr mir auch nicht erklären, ne? Ich bin zwar reich und schön und gesund, nein. War jetzt Scherz, dürft ihr ruhig ein bisschen lachen. So, ne? Aber das hat damit nichts zu tun, ist total unabhängig davon. Du kannst arm und hässlich und krank sein und die Kraft Gottes, ja, das hat damit nicht, steht in keinem Verhältnis, sondern Reich Gottes, also Kraft Gottes ist Friede, ist Freude, ist Gerechtigkeit, ist Liebe, hat nichts mit Reichtum und Gesundheit und Schönheit zu tun, nichts. Das ist mir auch vollkommen klar. Was mir nicht klar ist, wie können wir heute die Kraft Gottes an andere Menschen auch weitergeben? Selber erleben, auch in unserer Schwachheit. Das ist mir noch nicht ganz klar. Ich erlebe das sehr wohl. Also nicht, dass ihr denkt, ich erlebe das gar nicht. Nein, ich erlebe das. Jüngstes Beispiel ist, ich hatte gestern ein Seminar im Ruhrgebiet zu halten. Jetzt ist so, meine Frau ist krank, schon länger. Ich wurde gestern Morgen um 3 Uhr, 2:30 wurde ich wach und kriegte so ein Magendrücken und so Kratzen. Da habe ich gedacht, na klasse. Na, ne? Wisst ihr, was ich dachte? Na klasse, jetzt krieg ich's. Jetzt wusste ich ja, was mache ich jetzt mit dem Seminar? Ne? Also ich muss 3, 4 Vorträge halten. So, wusste ich jetzt gleich. So. Ich hatte geplant, morgens früh, 6 Uhr stehst du auf, fährst dahin, 9 Uhr geht das los, alles okay, machst das abends, bist du wieder zurück, gab es noch eine Veranstaltung hier, heute Gottesdienst, alles okay. Nur, jetzt kriegte ich das, dachte ich, oh weia. War ich am Überlegen, sagst du den ab, sagst du den nicht ab? Ne? Kennt ihr das? So, die, sagst du ab, sagst du nicht ab? So, das ging immer hin und her. Um 4 Uhr war ich so gerädert von diesem, sagst du ab, konnte auch nicht wieder einschlafen, weil das immer schlimmer wurde mit meinem Kratzen und meiner Übelkeit. So, dachte ich, so, jetzt ist egal, jetzt triffst du eine Entscheidung. Dann habe ich folgende Entscheidung getroffen, ich stehe jetzt auf und ich fahre jetzt los. Ich musste erst um 9 Uhr da sein. Das ist 1,5 Stunden Fahrt, wenn du ein bisschen Gas gibst. Ne? Überhaupt kein Problem. Ich bin um 4 Uhr morgens aufgestanden. Weil ich dachte, das halte ich nicht mehr im Bett aus. Absagen zu sagen. Das macht mich so fertig gemacht. Ich habe gesagt, jetzt stehst du auf, also ich ins Auto rein, losgefahren. Dann habe ich auf 1,5 Stunden Wegstrecke, ist das ein, bin langsamer gefahren wegen Schnee und so, ne? Habe ich, glaube ich, auf 2 Raststätten mal kurz geschlafen. So, ne? Nach 3 Stunden Schlaf kam ich dann morgen. Wisst ihr, wie man da ankommt? Und dann weißt du, du hast jetzt so 4 Vorträge zu halten. So, ne? Das ist super. Aber ich habe mir eine Entscheidung getroffen, ich mache das. Und zwar auch vor Gott habe ich die Entscheidung getroffen. Und das ist interessant. Das fing dann an, ging dann los und so und so. Und mir ging es immer besser. Abends habe ich nichts mehr gemerkt. Bin zurückgefahren, hatten hier eine Veranstaltung. Alles ist das Ding ist weg, das Ding ist durch. Ich erlebe die Kraft Gottes. Ich war ein Jahr in Südamerika. Ich habe mit Leuten zusammengelebt, die hatten offene TBC. Das heißt, also man trinkt immer aus einer gemeinsamen Schale. Da hat nicht jeder seinen Becher. Du hast eine Schale, wie Masato. Wisst ihr, wie Masato, habe ich euch schon mal erklärt. Ne? Da wird Maniok gekaut von alten Frauen. Ne? Die haben nicht mehr so viele Zähne, aber trotzdem, die kauen ein bisschen länger. So, ne? Und dann wird die Maniok wird ausgespuckt in eine Schüssel. Dann kommt da Wasser rein. Dadurch gärt das schön. Kriegt so ein bisschen Alkohol. Und das trinkt man dann. Und die Schüssel wird aber rumgegeben. Das heißt, und da hatten Leute, also ja, ich habe mit denen gearbeitet, die haben daraus getrunken und dann haben die getrunken und dann kriegten die einen Wirkreiz und haben Blut ausgespuckt. So, ich habe damit von getrunken. Was willst du machen, wenn du Durst hast? Das machst du. Du trinkst alles nachher. Das machst du. Die hatten alle Malaria. Du musst mal mit Leuten auf dem Boot sein. Die Boote sind so breit. Wenn die Malaria bekommen mit Schüttelfrost und du bist in dem Boot drin, das ist ja nicht Else. Das, Rhein auch nicht, das ist Amazonas. Ein Riesending. Und dann kriegen die ihren Schüttelfrost. Das ganze Ding wackelt da und so. Du hängst da mit drin und kannst auch nichts machen. Ich habe nichts gekriegt. Nicht, ich kenne die Kraft Gottes. Aber ich weiß, ich ahne, es gibt mehr an Kraft Gottes. Ich erlebe im Durchschnitt, dass durch mich pro Jahr 1 bis 2 Menschen zum Glauben kommen. Ich kenne die Kraft Gottes. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal erlebt hast. Dass jemand durch deinen Kontakt den Blick bekommt für Gott, ihn annimmt im Gebet, im Glauben sich an Jesus wendet und den Heiligen Geist erfährt, die Kraft Gottes. Das ist einer der schönsten Momente, die man erleben kann. Nur ich weiß, da ist mehr Kraft als für 1 bis 2 Menschen im Jahr. Ich weiß das. Das weiß ich. Ich weiß nicht, ob du das auch weißt. Wann ist das letzte Mal bei dir jemand zum Glauben gekommen? 1 bis 2 Mal, das ist doch nichts. Wir sollen die Welt erretten. Da ist die Kraft. Aber sie ist noch zu wenig da. Bei mir. Das weiß ich. Und das ist meine Frage. Meine Frage ist nicht, dass Jesus kann. Nicht meine Frage. Ich weiß etliches über die Kraft Gottes, aber ich weiß, dass da mehr ist. Und jetzt habe ich immer darüber nachgedacht, wo ist mein Problem? Und ich vermute, mein Problem ist, ich kenne den Plan Gottes nicht. Ich glaube, dass Jesus kann. Ist nicht meine Frage. Jesus kann heilen, ist überhaupt nicht meine Frage. Jesus kann heute Wunder tun, ist nicht meine Frage. Aber ich erlebe es bei mir nicht so. Jetzt habe ich gedacht, wo muss dann das Problem sein? Da muss das Problem am Wie liegen. Dass ich den Plan Gottes, ich glaube, dass Jesus kann, aber ich weiß nicht wie und von daher kann ich nicht daran glauben, an dieses Wie. Ich muss doch auch an seinen Plan glauben. Ansonsten ist es so, du glaubst, du sollst ein Haus haben. Ja? Hast noch nie einen Kontakt mit dem Architekten gehabt, noch nie mit der Bank gesprochen, ne, noch nie. Das wird nichts. Das wird nichts. Du musst doch einen Plan haben. Wenn wir einen Plan haben, dann sagen wir auf einmal, okay, dann habe ich den Glauben dazu. Wir haben ja gerade ein größeres Mietobjekt und da ziehen ganz viele Leute rein und auch ganz viele Leute, die vorher Häuser verkaufen müssen. So, und jetzt ist es so, Da sind immer wieder Leute bei, die können sich das alles nicht vorstellen. Na, Haus, dann, weil man verlässt alles, die sind auch schon ein bisschen älter und so, ne? Und dann geht man auch vielleicht auf den letzten Lebensabschnitt zu und die können das alles nicht vorstellen. Das ist alles schwierig. So, dann sehen die irgendwann so einen Plan von einer Wohnung. Ja, so. Und dann sagen die dann irgendwann, ach, das sieht ja ganz nett aus. Dann lernen die irgendwann die anderen Mieter kennen. Dann sagen, ach, das sind ja ganz nette Leute. Dann lernen die irgendwann mich kennen. Dann sagen, okay, mit dem kann man... Versteht ihr, was ich meine? Es wird irgendwann konkreter. Und dann merke ich bei vielen, je konkreter das wird, desto mehr nimmt ihr Glaube zu. Und sie gehen zuversichtlich drauf los. Jetzt habe ich gedacht, sag mal, ist das vielleicht genau mein Problem, dass ich noch nicht den genauen Plan Gottes kenne und von daher sage, ja, Jesus kann. Das weiß ich. Aber wenn es konkret wird, dann weiß ich nicht wie. Und dann ist mein Glaube nicht da, weil ich einfach nicht weiß wie. Ich habe euch einen Text mitgebracht aus Matthäus, Kapitel 12. Das geht eigentlich ab Vers 22 los. Ist ein bisschen ein seltsamer Zusammenhang für uns. Ich steige da einfach mal ein. Matthäus 12, 22. Damals brachten sie einen Mann zu Jesus, der war blind und stumm. Blind und stumm. Weil er von einem bösen Geist besessen war. Jetzt merkt ihr, jetzt steht Lutz schon auf dem Schlauch. Blind, das würde ich schon auf dem Schlauch stehen. Blind und stumm. Stehe ich total auf dem Schlauch. Blind und stumm, weil er von einem bösen Geist besessen war. Diese spirituelle Dimension, keine Ahnung davon. Ich weiß es nicht. Ich glaube, dass es einen bösen Geist gibt. Das glaube ich. Ich habe es auch schon teilweise gesehen bei Leuten. Ja? Aber ich habe keine Ahnung davon. Also stehe ich hier auf dem Schlauch. Jesus heilte ihn. Ganz kurz und knapp. Wie kann man so eine großartige Sache in 1, 2, 3 Worte packen? Jesus heilte ihn. Wie kann man so eine große Sache, taub und stumm von einem bösen Geist besessen, in 3 Worten die Lösung einpacken? Er heilte ihn. Ich habe kein Problem dass Jesus kann. Habe ich kein Problem mit. Er heilte ihn. Ist ja nicht die einzige Stelle. Wir haben zig Stellen. Das ist nicht mein Problem. Und er konnte widersprechen und sehen. Darüber geriet die Menge in großer Erregung und alle fragten sich, ist er vielleicht der versprochene Sohn Davids? Ja, die hatten auch eine Frage. Ne? Ganz interessant, der versprochene Sohn Davids. Eine interessante Formulierung. Der Sohn David war der König. Sie fragten sich, ist dieser Mensch, dieser Mensch, der mit dem die Herrschaft Gottes anbricht, weil es geht um den König. König, David war König. Also Jesus hat ganz unterschiedliche Titel. Hier wird der Titel genommen, Sohn Davids. Es geht um die Königsherrschaft Gottes. Es geht darum, dass du und ich und viele andere Menschen um uns herum die Kraft Gottes hier und jetzt erleben. Darum geht es. Wir wissen, dass Gott, was möchte Gott? Das wissen wir. Ne? Friede, Freude, Gerechtigkeit, Liebe, Wahrheit. Das wissen wir. Jetzt schon. Und deswegen der Sohn Davids, aber als Mensch, ich habe lange gedacht, naja, bei Jesus, da könnte man jetzt denken, kein Problem. Der war ja der Sohn Gottes. Ne? Der ist geboren worden und dann hat er so ein besonderes Instrument eingepflanzt bekommen, so zwischen Zwergfell und Leber oder so. Ich weiß nicht, was da alles so sitzt. Und das haben wir alle nicht. Und da steht so Sohn Gottes drauf, so göttliche Weisheit und Kraft. Und deswegen hat er das gemacht. Nee. Sohn Davids, er war ein ganz normaler Mensch, hatte die gleichen Organe wie du und ich. Da war nichts anderes. Da war nichts anderes. Eine Sache war anders, aber die hatte nichts mit seiner Ausstattung zu tun. Eine Sache war anders, er hat exklusiv auf seinen Vater im Himmel gehört. Und was er dort gehört und gesehen hat, das hat er getan. Das war der einzige Unterschied zwischen ihm und uns. Er war Sohn. Der war Mensch. Weihnachten liegt gerade hinter uns. Ich versuche mich mal sonst rauszureden. Ja, Jesus war ja der Sohn Gottes. Ich bin ja hier Staub. Kann ja nichts werden. Ne?
kann ich so rumluschern.
Nee, aus der Nummer komme ich so nicht raus. Er war Sohn, er war Mensch. Aber er hat exklusiv auf Gott gehört. Er hat in den Himmel geschaut, in den Himmel gehört. Und was er dort gesehen und gesagt hat, das hat er auf die Erde herabgeholt. Und zwar indem er es ausgesprochen hat, indem er es getan hat. Wenn er gesehen hat, irgendwie im Himmel gesehen hat, Mensch, da ist eine Frau, die Trost braucht, hat er sich wahrscheinlich umgeguckt, hat er die Frau gesehen, ist auf sie zugegangen, hat ihr Trost zugesprochen. Irgendwie so hat das funktioniert. Und das ist meine Schwierigkeit. Bin ich auf den Himmel fokussiert? Worauf bin ich fokussiert? Dass mein Auto TÜV kriegt, dass ich die richtige Unterwäsche habe, ne? Dass ich die Termine einhalte. Darauf bin ich fokussiert. Ich bin irdisch fokussiert. Und das ist meine große Schwierigkeit. Er war erstmal himmlisch fokussiert und hat zuerst auf den Himmel geguckt und dann, was er dort gesehen hat und gehört, hat er auf die Erde herabgeholt. Und ich gucke hier. Und Jesus sagt, hey, mach's wie ich. Guck hoch, ändere die Perspektive. So, jetzt gibt's in der Geschichte ein paar Schwierigkeiten. Jetzt tauchen nämlich religiöse Menschen auf. Jetzt denkt man, na, jetzt wird's ja richtig super, ne? Jetzt geht es ja richtig los. Leute, die mit Religion Interesse haben und so, jetzt wird das Feuerwerk abgefackelt. So, ne, jetzt kommt die Kraft, die sind alle begeistert und breiten die Kraft Gottes auch aus und so. Ja, als die frommen Menschen, die religiösen Menschen, die Pharisäer, das hörten, widersprachen sie. Sie sehen die Kraft Gottes und widersprechen. Er kann die bösen Geister nur austreiben, weil Beelzebub, der oberste aller bösen Geister, ihm die Macht dazu gibt. Sie suchen eine Ausrede. Eine total fromme Ausrede. Die bleiben voll im Thema Religion drin. Aber sie wollen nicht, dass dieser Jesus die Kraft Gottes hat. Und auch, das wollen sie nicht. Sie wollen selber die Kraft haben. Das sind selbstgerechte Menschen. Kenne ich auch. Trägt jeder von uns in uns. Selbstgerechtigkeit. Ich möchte aber und so. Und ich bin der Tolle und ich weiß, wie es läuft. Und so und ich kann das. Und deswegen suchen sie noch eine fromme Ausrede. Jesus wusste, was sie dachten und sagte zu ihnen: Jeder Staat, dessen Machthaber einander befehden müssen, muss untergehen. Und keine Stadt oder Familie, das kann man sich gut vorstellen, mit Staatenpolitik kenne ich mich nicht so aus, aber bei Familie kenne ich mich so ein bisschen aus, oder Familie, in der die Leute miteinander im Streit liegen, kann bestehen, ne? Wenn Familie miteinander in Streit liegt, das ist ganz schlecht, ne? Wie kannst du am schnellsten Vermögen vernichten? Lässt sich scheiden. Ne? Also schon mal Riesenvermögen vernichtet. Die nächste Möglichkeit ist Erbschaftsstreitigkeiten. Ne? Legst dich mit deinen Geschwistern an bei Erbschaft. Ne? Total super. Also wenn du Vermögen verbrennen willst, wenn wir aus einem großen Vermögen kleines Vermögen machen wollen, machen wir das. Das kennen wir. Sobald es da streitig ist, dann wird alles in eine Grütze geritten. So, also das kennen wir. Und das sagt Jesus hier. Jetzt würde der Satan sich selbst austreiben, also der Oberste der Geister, bei Vorwurf, er hätte den Obersten aller Geister und deswegen könnte er die kleinen Geister austreiben. Und dann sagt er, wenn Satan sich selbst austreiben würde, ne, dann wäre er mit sich selbst zerstritten. Wie könnte da seine Herrschaft bestehen? Wenn ich die bösen Geister austreibe, weil ich mit Beelzebub im Bunde stehen würde, wer gäbe dann euren Anhängern die Macht, sie auszutreiben? Und die konnten teilweise auch Dämonen austreiben. Hochinteressant. Eure eigenen Leute werden es sein, die euch das Urteil sprechen. So, das war nur eine kleine Randnotiz, aber steht hier im Text. Jetzt ab Vers 28. Nein, ich treibe die bösen Geister mit der Hilfe von Gottes Geist aus. Und daran könnt ihr erkennen, dass Gott schon angefangen hat, mitten unter euch seine Herrschaft aufzurichten. Oder wie kann einer in das Haus eines Starken eindringen und ihm seine Beute rauben, wenn er den Starken nicht zuvor gefesselt hat? Dann erst kann er sein Haus ausrauben. Wer nicht für mich ist, der ist gegen mich. Und wer mir nicht sammeln hilft, der zerstreut. Die letzten Verse, denkt man erst, was soll das? Ich glaube, hier offenbart Jesus seinen Plan, wie die Kraft Gottes wirksam werden soll. Dass er kann. Ist nicht meine Frage. Aber wie? Das ist meine Frage. Und das sagt er hier. Lass uns nochmal zuhören. Wenn ich die bösen Geister austreibe, Weil ich mit Belzen, ah nein, nächster Satz. Nein, ich treibe die bösen Geister mit Hilfe von Gottes Geist aus. Er brauchte auch Hilfe. Das war genau das. Er hat nicht irgendwie was Besonderes gehabt, was wir nicht haben. Er braucht auch den Geist Gottes. Was brauchen wir? Auch den Geist Gottes. Sein Plan ist, es nicht aus eigener Kraft zu machen, in allein. Hat Jesus auch nicht gemacht. Er hat auf den Vater gehört, hat dort den Willen Gottes erkannt und jetzt hat er ihn umgesetzt und er wusste, auch für die Umsetzung braucht er wiederum Hilfe durch den Geist Gottes. Ich weiß, wie man den Geist Gottes kriegt, das ist nicht kompliziert. Du musst diesen Vertrag unterschreiben, diesen Deal mit Jesus. Sag, Jesus, ich weiß, dass ich nichts weiß, ich gebe dir mein Leben. Du kannst mit mir machen, was du willst. Von heute bis in alle Ewigkeit. Ich gebe dir mein Mist und meine Begabung, gebe dir alles. Wenn ich den Deal mit Jesus mache, das mache ich eigentlich im Gebet. Es gibt ja keinen Schriftvertrag. Obwohl, kann man vielleicht auch aufschreiben. Kann man vielleicht auch machen, ne? Um das so deutlich zu machen. Warum nicht? Aber ich muss mich dazu entscheiden, die Entscheidung treffen. Dann komme ich zu Jesus. Interessant, was jetzt passiert. Und ich kriege den Heiligen Geist. Das weiß ich. Jetzt sagt er hier das Erste, mit der Hilfe von Gottes Geist. Also jetzt weiß ich schon mal, okay, Jesus brauchte die Hilfe des Geistes Gottes, ich auch. Das ist schon mal eine Nummer eins Plan Gottes. Ich muss es geistlich machen. Jetzt ist Folgendes. Was meint ihr, in wie viel Gottesdienst ihr in Deutschland gehen könnt, übers Jahr verteilt? Ich sag mal, ihr geht jeden zweiten Gottesdienst irgendwo hin, dann sind das so vielleicht so 20 Mal. Wie oft hört ihr eine Predigt über den Geist Gottes? Keine Ahnung. Ich habe auch nie eine Statistik, ich bin ja auch nicht, ich weiß es nicht. Nur ich weiß, oft wird rückwärtsgewandt gepredigt. Wir gucken nach hinten. Jesus in der Krippe, Weihnachten. Dann gucken wir alle nach hinten. Ja, wo ist Jesus heute? Der ist nicht mehr in der Krippe. Der sitzt auf dem Thron. Geist Gottes. Wir sagen, ja, weil wir denken, Jesus, ja, Schöpfer, das können wir uns auch noch alles vorstellen. Aber Geist, das ist so der unbekannte Dritte im Bunde, ne? Bei Gott. Was ist das? Nur, also das Erste ist, wir müssen uns mehr mit dem Geist Gottes beschäftigen, wenn wir den Plan Gottes erkennen wollen. Mehr. Wir müssen wissen, wie der tickt, wie der funktioniert, was der will, wie wir mit ihm in Gemeinschaft leben können. Und wir entdecken das ja gerade, das hat nur bedingt was mit dem Verstand zu tun. Das hat oft was mit anderen Dingen zu tun, die wir mit dem Verstand nicht begreifen. Wir haben noch so ein schönes Lied gesungen eben, mit dem Verstand. Wie war denn der Text? Gib uns mehr, was mit meinem Verstand nicht zu erklären ist. Es gibt mehr, als was mit meinem Verstand zu erklären ist. Das hat ganz viel mit dem Geist Gottes zu tun, wenn ich da mit dem Verstand rangehe. Wenn ich es erlebe, dann weiß ich, wie es ist und dann kann ich es auch erklären ein Stück weit. Aber ganz mit dem Verstand begreifen. Ne? Also ich habe die Gabe, in Sprachen zu reden, also in einer anderen Sprache mit Gott zu reden, habe ich nicht immer gehabt. Habe ich vor einigen Jahren bekommen. Kann ich dir bis heute nicht erklären. Ich kann beten, ich verstehe das selber nicht, aber es berührt mein Herz total. Und ich weiß auch genau, ob ich Gott anbete. Ob ich für dich bete, für die Gemeinde bete, ob ich für Deutschland bete, das weiß ich. Das weiß ich. Das spüre ich, aber ich kann nicht erklären, wie es funktioniert. Aber es funktioniert. Ich erlebe Leute, die sind prophetisch begabt. Die haben Blick nicht nur für die Zukunft, sondern die haben, das ist unglaublich. Ich hatte diese Woche einen Besuch. Ich wusste nicht genau, wie der Besuch laufen wird. Ist ja immer so, ne? Und dann erzählt mir, den ich besuche, er hatte morgens ein ganz tolles Erlebnis. Er saß im Auto und er sah ein Stück etwas vom Regenbogen Gottes. Also vom Regenbogen. Und das hat ihn so angesprochen, dieser Regenbogen hat ihn so angesprochen. Weil wer sich so ein bisschen auskennt, weiß, der Regenbogen steht für die Treue Gottes. Das ist toll. Wenn man das erkennt und es einen im Herzen anspricht, jetzt hatte ich ein paar andere Freunde gebeten, für dieses Treffen zu beten. Also eine WhatsApp-Nachricht. Ne? Hey, ich habe da ein Treffen und bete doch mal dafür. Da schreibt mir eine nach dem Treffen, bin ich zu Hause, lese meine WhatsApp-Nachrichten, schreibt mir eine zurück, ich habe ganz klar einen Regenbogen gesehen. Da denke ich, das ist aber abgefahren, wa? Was ist das denn? Am nächsten Tag, weil ich dachte, ja, gibst du das jetzt weiter oder nicht? Ja, für mich ist es ja nicht, weil ich habe, war ja nicht mein Problem, der Regenbogen, sage ich mal. Also, so, habe ich den anderen angerufen und gesagt, du, pass mal auf, da haben ein paar Leute für unser Gespräch gebeten. Und eine, ob du es glaubst oder nicht, hat einen Regenbogen gesehen. Der sagte, das ist ja interessant, weil ich dachte danach, weil heute Morgen haben wir am Tisch uns nochmal über diesen Regenbogen unterhalten. Und da habe ich zum ersten Mal gecheckt, dieser Regenbogen, diese Treue Gottes, hat nichts mit meiner Arbeit zu tun, weil er dachte, er hat das ja morgens vor seiner Arbeit gesehen, das wäre so Treue Gottes für seine Arbeitsstelle. Sondern hat auf einmal gemerkt, diese Treue Gottes gilt für meine Frage, sag mal, werde ich Gemeindemitglied oder nicht? Wisst ihr, wie die, ist das logisch? Ist das vernünftig? Ist doch nicht vernünftig, also aus dem Rückblick macht das alles Sinn. Und es berührt die Herzen. Wenn ich frage, was ist der Plan Gottes, dass die Kraft Gottes Wirklichkeit wird, dann ist es hier mit Hilfe des Geistes Gottes. Daran könnt ihr erkennen, dass Gott schon angefangen hat. Wisst ihr was? Die Kraft Gottes ist nicht etwas für den Himmel. Die Kraft Gottes ist was, also für die Zukunft, wenn Jesus mal wiederkommen wird und das Spiel hier abpfeifen wird und wir werden alle gerichtet werden, ne? Und es gibt den doppelten Ausgang, Himmel und Hölle, hat Jesus nie Zweifel dran gelassen. Und dann denken wir, naja, dann ist die Kraft Gottes ist was für die Zukunft, fürs Paradies. Was sagt er aber hier? Er sagt, dass Gott schon angefangen hat. Nein, der Plan ist, dass die Kraft Gottes schon heute wird. Anfänglich, noch nicht vollendet, aber sie fängt heute schon an. Also das erste ist Heiliger Geist. Gott zum Plan, dass es schon da ist, mitten unter euch seine Herrschaft aufzurichten. Mitten unter euch. Das denke ich oft, dann denke ich oft, ja, in Südamerika, ja. In Asien, ja. Afrika auch. Aber nicht mitten unter uns in alten Hüffen. Aber das ist der Plan Gottes. Ich muss mal für wahr halten, es geht nur über den Heiligen Geist, mit Hilfe des Heiligen Geistes, nur mit Hilfe. Wenn du die Hilfe des Heiligen Geistes, diese ganzen spooky Geschichten nicht haben willst, wird es nicht passieren. Geht nur mit Hilfe des schon heute, mitten unter uns. Das ist der Plan Gottes. Oder wie kann einer in das Haus eines Starken eindringen? Und der Starke ist jetzt hier der Teufel, der Mr. Dunkel. Ganz interessant. Wenn man Jesus weiterliest, gerade Johannes-Evangelium, dann wird der Teufel, da können wir ganz wenig mit anfangen. Ich sage, Mr. Dunkel kann ich persönlich mehr mit anfangen. Ja, das ist alles, was so finster ist. Kennst du Depression? Kennst du so dieses? Kann nichts. Das wird nichts, es hat keinen Zweck, fang es gar nicht erst an. Da kriegst du nie ein Ende dran. Das geht garantiert schief. Streb nicht nach den großen Dingen, weil die gegen. Also bleibst immer schön klein. Das ist nämlich die Folge davon. Kennt ihr Depression? Ich meine jetzt nicht die Depression, die was mit körperlichen Sachen zu tun haben, weil der Stoffwechsel schlecht läuft und die Hormone da. Das meine ich nicht. Sondern diese Depression kenne ich reihenweise. Man hat Experimente gemacht, hochinteressant, man hat Frauen genommen und die wurden abgetrennt von einem Maler gesetzt, also der konnte die nicht sehen, die waren durch den Vorhang getrennt und der Maler war ein forensischer Maler, das heißt, die machen diese Fahndungsbilder, zeichnen die. Ne? Kennt ihr so, diese schematischen, die sind nicht total ausgebildet, aber jetzt war Folgendes, die Frauen haben beschrieben, wie sie aussehen. Und der forensische Maler hat gezeichnet, nach ihren Angaben. So, das war Teil A. Teil B war, eine andere Person hat sich die Frau angeguckt. Vorher hat sich dann auf den Stuhl gesetzt und hat die Frau beschrieben, die sie gesehen hat. Und der forensische Maler hat wieder geschrieben, nach den Angaben. Habt ihr das verstanden? Und es ist entstanden zwei unterschiedliche Bilder. Und dann haben sie die Bilder nebeneinander gehalten und die betreffende Frau, um deren Porträt es ging, die konnte sich die Bilder angucken. Und da kommen einem die Tränen. Alle Selbstbeschreibungen waren letztendlich hässlich. Alle Selbstbeschreibungen waren letztendlich hässlich. Alle Fremdbeschreibungen waren um Längen schöner. Mr. Dunkel, auf der frischer Tat ertappt, der redet uns vom Morgen. Jesus sagt einmal, er ist ein Lügner und Mörder von Anfang an. Ein Lügner und Mörder. Der belügt uns die Hucke voll. Kannst nichts, bist nichts, Gott gibt es nicht, seine Kraft, ja, in Zukunft ja, aber nicht heute. In Südamerika ja, aber nicht in Deutschland. Und wir glauben das. Wir glauben das. Das ist der Mr. Dunkel. Und er sagt hier, dass er selber, Jesus ist gekommen, wie kann einer in das Haus eines Starken, dieses Mr. Dunkels, eindringen und ihm seine Beute rauben? Das ist der Plan Jesu. Er weiß, es gibt einen Mr. Dunkel und wir sind seine Beute. Und er dringt ein und raubt dem Mr. Dunkel seine Beute. Wir haben so eine Wölfegruppe. Da sind, ja, ihr dürft ruhig drüber lachen. Ist auch ein bisschen lustig. Das sind ein paar Männer. Und wir wollen miteinander auf die Yacht gehen. Und ich habe gesagt, hier, ihr lieben Wölfe, gilt aber auch allen anderen. Wir sind genau auf dem richtigen Pfad. Es gibt einen Mr. Dunkel. Und der hält uns, der hält Menschen als Beute fest. Der belügt die, er zerstört die, die hält er gefangen. Und wir haben einen Plan. Jesus hat einen Plan. Wir dringen ein und rauben ihm die Beute. Mit Hilfe des Heiligen Geistes. Heute schon. Hier schon. Wir dringen ein. Ich habe bis gestern eigentlich gedacht, es ist so. Es gibt den Mr. Dunkel und er versucht mich anzugreifen. Also ist meine große Aufgabe, ich muss mich immer verteidigen. Das ist nicht meine Aufgabe. Meine Aufgabe ist der Angriff. Ich habe anzugreifen. Das ist jetzt ein bisschen speziell, aber einige von euch kennen die geistliche Waffenrüstung. Epheser Kapitel 6. Wir sollen so einen Helm des Heils auf, so ein Schwert und so, wird so eine ganze Waffenrüstung. Und ich habe immer gedacht, diese ganzen Waffenrüstung, die wird uns gegeben, weil wir nicht gegen Fleisch und Blut zu kämpfen haben, steht da Epheser 6, sondern gegen die unsichtbaren Mächte und Gewalten. Und ich habe immer gedacht, ja, das ist eine Verteidigungsrüstung. Also der Teufel greift mich an mal, ne, und da muss ich irgendwie Schwert nehmen und so. Dafür ist uns die Waffenrüstung gar nicht gegeben. Die Waffenrüstung ist uns für einen Angriff gegeben. Wir haben anzugreifen. Heute. Hier. Mit der Hilfe des Heiligen Geistes. Das ist der Plan. Und um seine Beute zu rauben, wenn er zuvor nicht den Starken gefesselt hat, dann erst kann er sein Haus ausräumen. Aber der Starke, der Mr. Dunkel, der muss gefesselt werden. Da kann ich euch sagen, der hört nicht auf zu lügen und uns zu zerstören. Wenn man fragt, wieso ist Jesus gekommen, dann ist er deswegen gekommen, die Werke des Teufels zu zerstören, ihn zu richten. Wer nicht für mich ist, der ist gegen mich. Und jetzt, und wer mir nicht sammeln hilft, der zerstreut. Was ist meine Aufgabe, was gehört zum Plan Gottes? Dass wir helfen Jesus mit zu sammeln. Ist abgefahren, oder? Ich komme noch nicht gegen den Teufel an. Aber Jesus. Und er lädt mich ein, mit ihm Beute zu machen. Mit ihm zu sammeln. Angriff. Nach vorne. Wer sind wir? Wer sind wir? Sind wir Könige und Priester? Durch die Gnade Gottes erkauft und erlöst durch Jesus. Freigesprochen. Wir haben alle unsere Mängel. Haben alle unsere Handicaps. Wir haben unsere dunklen Seiten. Wir haben das Schamvolle, das Kleine, das Zerbrechliche, haben wir alle. Aber ist es nicht so, dass Jesus den Kampf aufgenommen hat und ihn besiegt hat und gerichtet hat und uns zuspricht, macht mit, sammelt mit mir, lasst uns in Angriff übergehen. Mit der Hilfe des Heiligen Geistes, hier und heute, wirft ein paar Fragen auf, auch für mich. Deswegen habe ich am Anfang gesagt, manche Predigten haben mehr Antworten, manche mehr Fragen. Ich habe ein paar Antworten in der Bibel gefunden, aber ich habe trotzdem meine Fragen. Eins ist mir auch klar, entweder machen wir es gemeinsam oder gar nicht. Das ist keine Sache für einen Einzelnen. Keine Sache für einen Einzelnen. Ich glaube, wenn nach meinem jetzt kommt meine Erfahrung, ich habe es erlebt, wenn wir gemeinsam vorangegangen sind, dann hat es geruckt, auch in meinem Leben. Dann haben wir Siege errungen. Gründe mal alleine eine Gemeinde. Vervielfältige mal alleine eine Gemeinde. Mach mal das Spiel von prophetischen Eindrücke alleine. Da hat einer einen Traum, hat er die Deutung. Oft nicht. Oft hat ein anderer die Deutung. Mach das mal alleine. Aber all das dient dazu, dass wir in diesen Machtbereich des Herrschers dieser Welt, dieser Fürst der Dunkelheit, dass wir da einbrechen, mit Jesus Beute machen. Lieber Vater, in der Praxis wirft das Fragen auf. Auch bei mir. Ich kenne es teilweise, aber da gibt es noch mehr. Es wirft Fragen auf, aber es macht auch Hunger und es weckt eine Sehnsucht. Ich merke, wie mein Glaube zunimmt, da rein zu wollen. Mehr deine Kraft, gar nicht nur für mich, sondern für die Menschen, für dein Reich, für dein Volk. Für die Menschen, die gebunden sind, die mit diesem Herrscher dieser Welt, mit dem Mister Dunkel, geraubt worden sind, gefangen sind. Das macht weckt meinen Hunger und meine Entschlossenheit. Und ich bitte dich, dass du uns als Gemeinschaft, unseren Glauben wächst, dass du die geistlichen Gaben hervorbringst, die Hilfe des Heiligen Geistes hervorrufst. Ich bitte dich gerade für dieses eine Wochenende, dass du Gaben der Heilung austeilst und wächst. Komm, ich bitte dich, weck sie. Hol sie hervor. Wir brauchen das, dass Einzelne, dass viele eine Gabe haben, dort einzudringen, Beute zu machen, die Beute des Bösen zu entreißen, sie ins Leben zu rufen und ins Leben zu holen, sie für dich gefangen zu nehmen, damit sie zum Leben kommen, in dein Reich kommen, in deine Herrschaft rein. Ich habe einen Hunger nach deiner Kraft, Herr, die das Leben mit sich bringt. Amen.